Sich eine neue Rolle zu suchen, ist das im Grunde. Also auch Partner, klar, mit dem Partner zusammen, Entschuldigung, den habe ich jetzt vergessen.
Aber ach du.
Bei mir bin so eine Art Mentorin geworden. Also ich habe ein paar junge Frauen um mich rum, die mich dann immer anrufen, wenn sie gerade mit ihrer Mutter ein Problem haben.
Schatz, möchtest du meine Mentorin werden?
Ja, deine Mentorin, ja, aber nicht deine Mutter mehr.
Oh, ich habe da so ein ganz komisches Bild im Kopf, wie wir in Patagonien, so am Arsch der Welt, auf so einem einsamen Parkplatz, am besten noch von so einer Industrieruine stehen. Also es ist so
da eher so Eis und tolle
Berge. Ja, eben ganz genau, wo
sowas.
Es eben nicht so werbefotomäßig ist, sondern es regnet. Das Mietauto war natürlich ein günstiges, deswegen hat das einen Platten. Und wir keifen uns so an, es war deine scheiß Idee und jetzt wäre ich viel lieber in meinem Bett.
Das Mietauto hat doch möglicherweise auch ein Bett und dann können wir uns ja da einfach ins Bett legen.
Mhm.
Das ist auch normal. Man muss sich auch mal ein bisschen anpöbeln. Also ich braucht da ja Nachhilfe. Insofern wäre das ja, vielleicht wäre das ja auch ein ganz gute.
Gut, da würde ich dann dein Pöbelmentor werden.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Hier sind Hajo
und Suse
Schumacher und wir machen alles anders. Wir gehen auf eine Reise. Und das wird aber nicht so eine normale Wellness- und ich bin mal Faulreise, sondern das wird etwas ganz Besonderes. Und da würden wir euch gerne mitnehmen.
Ja, und wir wollen ein bisschen Mut machen, weil es handelt sich um eine Reise, die hat auch durchaus was mit unserem Leben zu tun. Wir gehen auf eine neue Etappe. Und das hat damit zu tun, dass wir jetzt unser zweites Kind ins Leben,
entlassen.
Schubsen. Und wir die Zeit nutzen, wir werden beide 60 in diesem Jahr, das darf ich hier mal verraten, Schatz, auch wenn es dir immer noch wehtut, mir übrigens auch. Aber das Berufsleben hat so ein ganz klein bisschen an Bedeutung verloren. Meine Ambitionen, Chefredakteur zu werden, sind wahrscheinlich genauso wie deine, nochmal Charité-Professorin in Psychologie zu werden.
Nee, das hatte ich nie vor.
Machen wir im nächsten Leben. Und wir haben uns gedacht, Mann, der Winter in Deutschland ist echt schwer. Und wir haben so eine Neigung, uns so ein bisschen auch so in Winterschlaf zu verziehen und so ein bisschen, träge und antriebslos zu werden. Da haben wir gesagt, nee, wir machen es anders. Wir nehmen uns jetzt mal Januar, Februar und versuchen, im Ausland zu leben, auf Zeit. Was haben wir uns so vorgenommen, wenn du das in zwei, drei Worten umreißt?
Na, das eine ist ja auf jeden Fall mal schauen, wie man dort arbeiten kann. Mhm. Also in meinem Fall heißt das Online-Beratung. Ich mache das ja auch schon. Man kann online auch wunderbar coachen. Das ist natürlich dann nicht so vergleichbar mit Wald-Coaching, aber es geht auch gut. Und das Zweite ist wirklich auch mal reinzuspüren, also für mich jedenfalls, wie das woanders ist. Mhm. Also auch immer mit dem Gedanken, muss ich eigentlich, bis ich sterbe, hier in Deutschland wohnen bleiben?
Mhm.
Oder kann ich nicht vielleicht auch irgendwo anders auf der Welt wohnen mit dem, was ich so kann? Und Workshops kann ich ja letztendlich überall machen, wenn man das so sehen will. Ja,
also es geht um Aufbruch, vielleicht nicht unbedingt Neuanfang, aber zumindest mal neue Erfahrungen zu machen, sich aus alten Gewohnheiten zu lösen. Und die allererste Folge haben wir uns überlegt, müssen wir vielleicht nochmal so einen halben Schritt zurücktreten und sagen, was das mit uns als Familie, als Beziehung, als Menschen gemacht hat, dass unser Kleiner in diesem Sommer sein Abitur gemacht hat.
Also das war noch gar nicht der, also jedenfalls für mich noch gar nicht so der Punkt. Wobei, da habe ich mich erstmal tierisch gefreut, dass ich diese Schulferien nicht mehr an der Backe habe. Ja? Und auch nicht mehr Elternabende und solche Dinge. Darauf kann ich nämlich gut auch jetzt verzichten. Das, was es mit mir jetzt macht, wo das Ganze ja doch immer näher und näher rückt, auch weil der kleine Große ja, einen Spanischkurs machen wird und eben einfach auch nicht in Deutschland ist. Das ist, glaube ich, eher so dieses Gefühl dieser körperlichen Nähe, die dann einfach wegfällt. Und wir haben es ein bisschen ja geübt schon, weil er ist ja anderthalb Wochen zu seiner Freundin gezogen, die auch gerade elternlos war.
Aber er war in derselben Stadt.
Aber selbst das war schon komisch, weil ich fand die Wohnung plötzlich zu groß und mir so fehlte leise. Irgendwie auch, ja genau, mir fehlte so die übliche Rap-Musik und da habe ich schon so ein bisschen geschluckt und habe gedacht, da kommt jetzt was.
So, und diese Erfahrung, die du da machst, die machen ganz viele Menschen. Ich mache ja den Sex-Podcast, ich frage für einen Freund, mit der geschätzten Katrin Hinrichs zusammen, kann ich übrigens nur empfehlen, es geht um Sex in der zweiten Lebenshälfte, wenn man so von den Leistungssportgedanken ein bisschen weg ist. Und dort sprechen wir immer mal wieder über das Empty-Nest-Syndrom. Mhm. Ich gestehe, ich habe das früher für irgendeine Erfindung von marketing-schlauen Psychologen gehalten, aber es gibt zumindest mal eine Zahl, die durchaus interessant ist, und zwar die Zahl der Scheidungen steigt genau in dieser Phase. Kinder aus dem Haus, die beiden Alten, müssen sich irgendwie neu arrangieren, steigt signifikant an, und es sind vor allem die Frauen, die ausbüchsen. Fatih vielleicht schon ein bisschen bequemer, guckt gerne auf Sky die Bundesliga rauf und runter. Mutti sagt, boah, jetzt aber hier habe ich die Kinder so lange an der jetzt will ich nochmal. So, und damit du mir nicht abhaust, habe ich mir gedacht, komm, bekämpfen wir das Empty-Nest-Syndrom gemeinsam. Und es ist ja nicht nur dieses Leise, sondern es ist ja auch das Gefühl, etwas, fertig gekriegt zu haben.
Auch, natürlich hat das, es ist ja eine Anpassungsstörung, also erstmal das. Und es taucht auch tatsächlich in der als Klassifikation im ICD-10, das ist quasi so das Diagnosemanual der Psychologen.
Also da ist das wirklich eine Krankheit?
Ja, eine Krankheit. Ist es nicht, es ist eine Anpassungsstörung.
Okay, und aber es ist zumindest in der Fachliteratur ein anerkanntes Problem. Das meine ich
das
damit.
Das ist es, genau.
Das haben sich nicht irgendwelche Lifestyle-Fuzis ausgedacht.
Nein, das ist durchaus bekannt, und das geht eben einher so mit Gefühlen von Einsamkeit und Trauer. Mhm. Wenn ich jetzt so daran denke, also jetzt einfach mir das nur so vorstelle, dass das kleine, große Kind hier irgendwann nicht mehr wohnen wird, dann merke ich auch so eine Traurigkeit, weil da geht ja auch eine Zeit zu Ende. Also eine Zeit, wo wir beide verantwortlich waren. Jetzt ist er 18, jetzt können wir ihm nichts mehr erzählen, aber so, also eine lange Zeit des Elternseins, auch wenn wir das immer bleiben werden, aber dieses aktive Elternsein, das geht weg oder das verschwindet.
Und der Begriff Trauer, kannst du damit was anfangen?
Ja, natürlich. Also so, also es gibt so ein, ich würde das bei mir nicht Trauer nennen, ich würde sagen, so ein bisschen wehmütig bin ich, glaube ich.
Ja, aber das geht mir auch so, und das hält sich auch eine ganze Weile. Es ist nicht so, dass man da mal 2-3 Wochen ein bisschen verstimmt ist, sondern ich habe wirklich den Eindruck.
Ja, es tut auch ein bisschen weh.
Also es tut
ich merke es auch
weh,
im Herzen.
Und es ist tiefer. Es ist nicht nur eine Schürfwunde.
Nee, genau.
Es ist schon etwas, womit ich jedenfalls zu knabbern habe, und ich hätte nie gedacht, dass ich Schule vermissen würde. Ich dachte immer, das ist eine Befreiung für uns Eltern. Mhm. Aber ganz banales Beispiel, dieses morgens dafür sorgen, dass das Kind auf den Weg kommt. Mhm. Gut, das ist dann vielleicht irgendwann mal, wenn sie fast volljährig sind, jetzt nicht mehr so ganz wichtig, und es ist auch nicht jeden Morgen um 7.
Schmieren.
Trotzdem, Schule hat Leben strukturiert. Mhm. Ja, es war Werktag, Wochenende, es waren Ferien, Arbeitszeit. Also es hat dem Leben einen Rahmen gegeben.
Ja, natürlich, aber da kommt ja auch noch was anderes hinzu, das heißt Altern. Ja, du siehst an den Kindern, die Flügge werden ja auch, meine Güte, ich bin schon ganz schön alt. Also jetzt ist das bei uns ein bisschen spezieller, weil wir ja quasi noch 11 Jahre zwischen den Kindern haben.
Wir hatten eine kleine Zeugungspause.
Ja, genau.
Damals gab es dieses Buch vom Podcast, ich frage für einen Freund, noch nicht, sonst wäre es natürlich nie so weit gekommen.
Das kommt da ja noch oben drauf. Also dieser Gedanke, okay, jetzt fängt möglicherweise eine dritte Lebensphase an, die da heißt, wir sind mal als Paar gestartet, und dann gab es die Familie, da war es ein Wir, und jetzt werden wir wieder ein Paar. Ne? Also ich meine, da kommen dann eben auch womöglich,
was ja auch Züge
womöglich erklärt das auch so ein bisschen, diese Scheidungsraten.
Paare verlieren sich in der Elternzeit.
Ja, natürlich, weil du verlierst dich in der Elternzeit und auch im Beruf. Also es gibt ja dieses wunderbare Wort Sandwich Generation oder Generation. Und das meint ja genau diese mittelalte Phase, also so in den 40ern, wo die alten Eltern, also die Eltern alt werden oder alt sind
brauchen
und die
Betreuung.
Kinder sind, die brauchen noch eine Betreuung.
Die brauchen
und
beide dann, Betreuung.
Genau, beide brauchen Betreuung. Das ist nämlich die Sandwich Generation, ist dann quasi die Generation dazwischen, die sich kümmern muss.
Und in Wirklichkeit und hat das Sandwich von oben und unten und von links und rechts.
Ja, genau. Und dann kommen nämlich so Sachen noch wie Job und
Karriere
und
Ausbauen
und ja so. Und so weiter dazu.
Und das haben wir alles von der Hacke.
Das haben wir alles von der Hacke, genau. Und das erzeugt ja erstmal auch so eine Leere. Und diese Leere muss nicht, aber die kann man natürlich auch als unangenehm empfinden.
Jetzt bist du gefragt. Anpassungsstörung heißt doch eigentlich eine neue Situation, an die ich mich noch nicht gewöhnt habe. So, und du sagst, da kommt Leere auf. Kann ich unterschreiben. Jetzt ist doch die Kunst, besteht darin, aus der Leere ein Gefühl von Freiheit, also aus einer bedrohlichen Leere, das Gefühl einer mutmachenden Freiheit, ey, da geht noch was, zu, also das hinzukriegen. Ich hätte jetzt gern so einen Schnellkurs.
So einen Schnellkurs, naja, man muss vielleicht erstmal festhalten, nicht alle Eltern haben irgendwann so ein Empty-Nest-Syndrom. Ja? Da gibt es ja auch Studien, die zum Beispiel besagen, wenn das Kind jetzt einen Studienplatz anfängt oder eine Ausbildung, etwas macht, was noch nicht, was so ein bisschen noch wie Schule ist oder so, haben Eltern anscheinend, finden es nicht so schlimm, wie wenn der schon mit Ausbildung fertig ist und einfach, dann ist einfach wahrscheinlich auch so ein absoluter Zeitpunkt erreicht, wenn der sein eigenes Geld verdient.
Wir haben ja jetzt einen Sonderfall, aber ganz kurz nur dazu. Unser Kind macht einen Sprachkurs über 3 Monate in Buenos Aires. Ja, das ist ein luxuriöses Sprachelernen. Das hätte man ja auch hier an der Volkshochschule machen können. Und diese räumliche Trennung, das ist für mich, glaube ich, das Problem. Dieses Gefühl, ich kann das Kind, und er kommt ja tatsächlich jeden Morgen, wenn er aufsteht, kommt er ja einmal kurz vorbei und nimmt mich in den Arm und sagt, guten Morgen, Papa. Ich meine, ey, du bist auch toll, aber trotzdem, da fehlt was. Und diese räumliche Entfernung.
Ja, ja, natürlich,
so, klar. Das ist das, woran, was mir so ein bisschen Rückenkribbeln macht.
Was ich daran schön finde, ist, dass man ja immer denkt, das ist so eine Frauengeschichte, ja. Dass Frauen dann besonders leiden, muss aber gar nicht so sein. Das ist auch eine Frage noch, die die Wissenschaft sich stellt.
Also ich kann da nur sagen,
auf jeden Fall hat man rausgefunden, dass da auch Faktoren reinspielen, wie die Einkommenssituation, wie Freizeit, also wie viel Freizeit habe ich sowieso zur Verfügung, die allgemeine Zufriedenheit und natürlich auch der Rückhalt des mit dem Lebenspartner. Also bin ich alleinerziehend,
klar.
Dann macht die Sache sicherlich, ist die Sache vielleicht noch
der Verlust
schwieriger, groß, ja. Als wenn ich ein Paar bin. Aber dann ist auch immer wieder die Frage, wie ist die Paarbeziehung? Also wenn ich mich wirklich nur definiert habe die letzten 20 Jahre über Papa und Mama, und das Paar so ein bisschen drunter gelitten hat, dann glaube ich, ist vielleicht Zeit, sich mal wieder neu zu erfinden.
Und da zum Beispiel, um da nochmal kurz Werbung zu machen in unserem Sex-Podcast, ich frage für einen Freund, ist genau das das Thema. Die Paare haben sich in der Familienzeit körperlich verloren. Sie sind zu so einer, zu so einem kleinen Familienunternehmen geworden. Das muss halt laufen. Das hat seine Termine, seine festen Einrichtungen und so weiter und so fort.
Ja, so eine Versorgungseinheit.
Ja, man managt halt sowas. Ne? So, und jetzt ist das auf einmal alles neu. Darum wollen wir uns in der zweiten Folge kümmern. Das jetzt einfach nur mal als Cliffhanger, wo es um dieses Aufbrechen geht. Wir wollen was Neues. Es braucht es dazu. Wie gehe ich mit der Anpassungsstörung Empty Nest um?
Naja, die eine Sache ist, sie erstmal überhaupt wahrzunehmen und zu sagen, oh Mann, ich bin todtraurig und ich komme da alleine nicht raus. Dann würde ich natürlich immer empfehlen, einen Arzt oder einen Therapeuten aufzusuchen, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, entsprechende Medizin, also Medikamente zu nehmen, um so ein bisschen wieder sich aufzuheitern. Was auch natürlich hilft, ist den Kontakt zum Kind halten. Da muss man auch Abstriche machen, weil ich erinnere mich, als unser unser Großer ausgezogen ist, da wollte ich vielleicht immer Kontakt haben, aber er nicht unbedingt. Also das kommt dann wieder. Ich habe es dann irgendwann gelassen, habe gedacht, okay, der wird schon kommen, wenn irgendwas ist. Und so ist es ja auch. So, dann ist es natürlich auch immer gut, ein Hobby zu haben oder wieder sich eins zuzulegen. Es gibt ja auch Menschen, die dann noch ein Kind mit Fell
haben. Das letzte Kind hat immer Fell.
Genau. Dann ist es auch eine Frage, wie bewerte ich die eigene Freiheit?
Ja.
Ja, also für mich ist das ein sehr hoher Wert, zu sagen, hey, ich kann wieder in alle Richtungen denken. Ich muss jetzt nicht, meinetwegen, die Schulferien mit einplanen.
Aber da habe ich, vielleicht ist das meine Geschichte, aber ich habe manchmal so fast ein schlechtes Gewissen wegen dieser Freiheit, weil ich jetzt gar nicht mehr so der preußische Pflichtmensch bin, weil ich einfach einen Teil meiner Pflichten jetzt erledigt habe.
Aber ich glaube, das ist wirklich dein Ding.
Also hast du nicht?
Tatsächlich, nee, ich habe das nicht.
Ja, und wir bewegen uns ja, und auch das finde ich biografisch interessant, wenn du 60 bist, ich glaube, dann kann man einen Seniorenteller bestellen. Das ist eine ganz, ganz tolle Nachricht.
Du musst das anders sehen. Es gibt Paul Baltes, der ja auch dazu geforscht hat, und der hat dieses Alter zwischen 60 und 75, also da haben wir ja noch eine ganze Zeit, der hat das Belle Epoche genannt.
Ja, und manche sagen, das sind die geschenkten Jahre.
Genau, und das da hast du nämlich wieder Möglichkeiten und auch Freiheiten, die du eben davor nicht hattest. Und bist gleichzeitig hoffentlich noch ein gesunder Alter.
Ja, und das ist das, was die Menschen den Tieren voraus haben. Die Tiere, wenn die quasi ihre Brutpflicht erledigt haben und die Küken, der Nachwuchs aus dem...
Schimpansen, Omas gibt es auch noch,
Schon recht, aber auch die Generationen vor uns, die hatten ja eine Lebenserwartung von, ich weiß nicht was, paar 40 oder sowas. Ne? Da waren die Kinder aus dem Haus und dann wurde noch ein bisschen gealtert und dann wurde gestorben.
Hat man aber auch früher Kinder gekriegt.
Unsere Generation, ne, Wirtschaftswunder, Wohlstand und so weiter, hat das große Glück, dass wir eben diese Belle Epoque haben. Und das wäre, glaube ich, mein größtes Bedauern gewesen, wenn wir gesagt hätten, ja komm, jetzt machen wir erst noch mal die Arbeitszeit fertig. Was für zwei Freiberufler, du Psychologin, ich Journalist, sowieso schwierig ist, weil diese 65 oder 67, diese Zahlenmystik, so dann, ne, Udo Jürgens, mit 66 geht das Leben noch mal los, haben wir nicht.
Nee, da spielt aber auch noch was mit rein. Und zwar tatsächlich empfinden sich heute Menschen, die so mit Ende 50, als knapp 10 Jahre jünger.
Also das gefühlte Alter.
Das gefühlte Alter, genau. Mhm. Und das siehst du ja auch. Also ich sehe das auch bei uns im Freundeskreis. Also ja. Ich habe neulich sehr rumgescherzt, weil wir, ein Freund von uns, ja immer am 29. Dezember Geburtstag hat. Und wir uns da ja jedes Jahr treffen, wenn wir in Deutschland sind. Und da sagte sie, eine Freundin neulich, sagte, ja, ist doch schön, so sehen wir immer, wie wir uns so nach und nach, wie wir so älter werden. Und dann dachte ich, wir hätten mal jedes Jahr ein Foto machen
sollen. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante hybride Phase, weil wir ja dadurch, dass wir nicht hier sind, verzichtest du zum Beispiel auf Klientinnen und Klienten.
Und auf meinen Geburtstag.
Der könnte aber vielleicht sogar schöner werden als hier. Ich natürlich auf alle möglichen Live-Auftritte, ob das jetzt irgendwelche Moderationen sind oder Fernsehen oder weiß der Geier was. Wir werden zwar weiter podcasten, ich werde weiter schreiben, du wirst weiter arbeiten und so, ja. Darüber würde ich in der zweiten Folge auch gerne reden, über diese ganzen Befürchtungen, was da passieren kann, und diesen Aufbruch. Aber was ich so interessant finde an dieser Hybridphase ist, du übst schon mal so ein bisschen den, ich will nicht sagen Müßiggang, aber die Entschleunigung des Alters ein. Und wenn wir irgendwas an uns feststellen, ist, wir können nicht mehr jedes Tempo mitgehen. Das ist nicht nur so beim Laufen, beim Marathon, sondern manchmal braucht man halt einfach auch mal eine halbe Stunde Füße hoch. So, auf der anderen Seite sind wir aber ja noch im Arbeitsprozess drin.
Ja.
Auch das ist ja so ein, so eine Gratwanderung, die ich auch spannend finde.
Der Grundkonflikt ist eigentlich, du hast auf der einen Seite mehr Freiheit und auf der anderen Seite aber auch weniger Struktur.
Genau. Weil,
also jetzt zumindest, was uns beide als Freiberufler beschäftigt oder Und Menschen, die natürlich in einem festen Arbeitsverhältnis sind, da ist das dann mit 65 oder wann sie dann in Rente gehen, wahrscheinlich erst so, ne? Aber für uns bedeutet das ja sowieso schon die letzten Jahrzehnte, sich immer wieder eine Struktur zu geben, eben auch, die dadurch natürlich durch eine Schule auch ganz klar strukturiert wird.
Jetzt haben wir einen
Podcast. Und das fällt jetzt natürlich auch weg, ne?
Aber nochmal zum Empty-Nest-Syndrom. Also du sagst, wir beide sind jetzt nicht übermäßig betroffen. Wir brauchen jetzt keine professionelle Beratung oder Hilfe. Wir kommen da irgendwie selber einigermaßen mit klar.
Wenn ich jetzt auf mich alleine schaue, dann gibt es auf der einen Seite eben wirklich ja diese Wehmut. Ne? Das Kind ist nicht mehr da und ich habe ja ein sehr kuscheliges zweites Kind. Und genieße das natürlich auch sehr.
Mhm.
Und auf der anderen Seite ist aber dieser Gedanke, hey, ich muss jetzt gar nicht mehr überlegen, ob ich jetzt, was weiß ich, nachts tanzen gehe oder auf das Konzert fahre oder...
Was wir vorher auch nicht so doll getan
Festival
haben.
Oder so. Ja, also ich finde, es macht auch was frei in meinem Kopf auf jeden Fall.
Gut, also das heißt, wir werden uns diesem Motto verschreiben, die Freiheit des leeren Nestes zu nutzen und zu genießen. Und zum Schluss vielleicht, wenn
ich habe auch noch was ich auch
ja, dann mach du zuerst.
Und zwar gibt es aber, und das fand ich auch sehr interessant, es muss ja auch gar nicht so sein. Ich meine, er ist ja erst 18, ja. Und es gibt bei Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, eine Erhebung, das ist von 2014, also nicht ganz aktuell, aber ich glaube auch nicht, dass sich das so sehr verändert hat. Da ist nämlich das quasi Auszugsalter, also wo Menschen, junge Menschen das Heim der Eltern, das Nest verlassen, von knapp 25 auf etwas über 26 Jahre gestiegen.
Ich hatte mit Paul neulich montags den Fall zweier italienischer Söhne, die weit über 40 waren und ihre arme, alte, schon über 80-jährige Mutter hat sie rausgeklagt.
Ja, ich weiß.
Die hat gesagt, so, und die hat gewonnen vor Gericht. Die Rabenmutter hat gewonnen.
Das Interessante ist nun, dass es wirklich da Unterschiede gibt. Also zum Beispiel in den südlicheren Regionen gibt es häufiger mehr Generationenhaushalte.
Zwangsläufig, weil Wohnen teuer
vielleicht.
Ist, ne?
Ja. Und da sind dann Länder wie Spanien oder Griechenland oder Bulgarien auch, da liegt das Durchschnittsalter beim Auszug bei 29. In Italien, Malta und der Slowakei sogar bei 30. Also insofern, ja, die sind ein bisschen über den Durchschnitt, die jungen Männer da.
Aber jetzt mal ganz kurz, glaubst du, dass unser Kleiner nochmal hier bei uns in der Berliner Wohnung einziehen wird? Also jetzt, ich rede nicht von ein paar Wochen oder auch nicht von zwei, drei Monaten, aber nochmal wirklich wohnen wird, glaubst du das?
Ich kann es mir zumindest mal vorstellen, sagen
aber,
wir mal
aber
so.
Aber hoffst du das insgeheim?
Nee, hoffen tue ich das nicht.
Also du bist eigentlich schon so emotional, dieser Abschied dann auch nicht nur den Abschied in ein anderes Land, sondern auch den Abschied in ein anderes Leben.
In sein eigenes Leben?
Naja.
Aber ich habe neulich so ein bisschen geschluckt, als ich darüber nachdachte, dass wir ja dann auch nicht mehr keine große Wohnung mehr brauchen, sondern also laut nachdachte und darüber nachdachte, wie man das jetzt hier so ein bisschen besser, ob man hier eine WG draus macht oder was wir machen. So, und dann der Große sagte, nein, also ihr dürft mit dieser Wohnung gar nichts machen, das ist hier unser Zuhause.
Aha, die und hängen da emotional doller dran als wir.
Genau,
ne?
Und das hat mich dann so ein bisschen beschäftigt, weil ich dachte so, ey, aber es kann ja nicht so sein, dass wir jetzt nichts mehr unternehmen dürfen, damit wir hier dieses Heim...
Aber das ist genau das, was ich gerne in Folge 2 so bei diesem Aufbruch sprechen würde. Okay. Ne? So, wo sind die Ängste, wo sind die Hoffnungen, was sind vielleicht auch so kleine Dämonen, die dann so um die Ecke kommen. Was ich von
aber
dir zum Schluss...
Nein, ich will meine Eurostat...
Ah, Entschuldigung,
Stadt
da kommt
Studie
noch was.
War ja noch nicht zu Ende. Das waren ja jetzt so die südlicheren Regionen. Also da geht es auch noch dann mit Malta und so weiter fort. Aber in Schweden, Dänemark und Finnland ziehen die jungen Erwachsenen schon mit 22 aus.
Okay.
Und bei uns sind es im Schnitt 23,8 Jahre.
Gut, das
also
sind auch noch 5 Jahre hin.
Insofern, ich weiß gar nicht, wann ist Paul ausgezogen?
Auch immer mal wieder.
Ja, aber auch so in dem Alter, würde ich sagen. Ne?
Welche drei Eigenschaften wünschst du dir von mir? für diese Empty-Nest-Anpassungsstörungsbewältigungsphase? Oder was wünschst du dir, was rätst du mir? Also betrachte mich mal als Klienten.
Mhm. Na, ich würde mir erstmal deine Stärken angucken. Und eine deiner Stärken ist auf jeden Fall Neugier. Und Neugier ist ja was ganz Wunderbares, weil sie dazu einen bringt, immer wieder auch neue Sachen austesten zu wollen, zu lernen, kennenzulernen. Also insofern würde ich dich dann unterstützen, deine Neugier mehr noch nach vorne zu bringen.
Ja, nehme ich.
Ja.
Was hast du noch?
Naja, da wäre die Frage, was würdest du sagen, was ist noch eine Stärke von dir?
Also ich weiß, was eine Schwäche von mir ist, aber vielleicht kommen wir darüber zur Stärke. Mhm. Also ich merke, auch da schon wieder Folge 2 ein bisschen vorweggenommen, aber es gibt dann schon ein sehr ausgeprägtes bürgerliches Sicherheits- und Pflichtdenken. Mhm. Dieses Gefühl von, das kann ich doch eigentlich nicht machen und was sollen denn die anderen sagen, die jetzt im Büro sitzen?
Das ist dann das Empty Desk Syndrom.
Ja, genau. Und daraus eine Stärke zu machen, wäre für mich es einfach anzunehmen, ohne es jetzt großartig zu bewerten, es da sein zu lassen, wo es ist, aber jetzt auch nicht so groß werden zu lassen. Mhm. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich habe mir jetzt sowas angewöhnt, immer wenn diese Gedanken so aufsteigen, dann stelle ich mir mich selbst in so einer etwas abgewetzten preußischen Uniform vor, wie so ein, naja, so der brave Soldat Schwelg, der eigentlich gar keinen Bock hat, und ich versuche mich selbst zu ironisieren in meinem Pflichtbewusstsein.
Ich würde mich wahrscheinlich mit dir mal hinsetzen und mir deine Finanzen angucken und würde so gucken, was ist so auf der Habenseite, was muss auf die Sollseite, also was brauchst du wirklich für dein Leben, ne?
Finanzen und dann, ist auch ein super Thema für die nächste Folge, ja.
Und dann mal darüber nachzudenken, wie kannst du das sinnvoll vielleicht umbauen, dass du gar nicht erst das Gefühl hast, es könnte zu knapp werden oder ich muss jetzt einfach noch ganz viel arbeiten, weil anders geht das nicht. Ne?
Mhm. Ja, guter Punkt. Das hatten wir uns ja auch vorgenommen.
Das hatten wir uns auch vorgenommen, genau.
So, wir fassen zusammen. Suse und Hajo Schumacher sind mit dem Empty-Nest-Syndrom und das Dritte, ja.
Nee, das Dritte, was mir dazu noch einfällt, ist, und da hast du ja Glück mit mir, Partnerunternehmungen, also neue Dinge mit dem Partner machen, mit der Partnerin. Was haben wir nicht machen können, als die Kinder da waren? Was können wir jetzt mal machen? Ich meine, ich gehe ja auch immer noch tanzen, auch wenn ich jetzt bald 60 bin.
Aber du tanzt auch toll.
Naja, aber also so dieses sich einfach zu trauen, Dinge zu machen, und das ist etwas, was ich tatsächlich auch an mir beobachte, dass ich diese, früher habe ich immer gedacht, oh Gott, das kann ich jetzt nicht machen und was denken denn die und was denken denn der und so. Und das ist mir, wird mir immer egaler. Also so. Mhm. Und das so eine, ich habe eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht, auch in Situationen, wo ich vielleicht die Älteste war oder so, dass es alle immer ganz cool fanden und auch ganz interessiert waren und mich kennenlernen wollten. Also ich glaube, sich eine neue Rolle zu suchen, ist das im Grunde. Also auch Partner, klar, mit dem Partner zusammen, Entschuldigung, den habe ich jetzt vergessen. Nee, aber
ach du.
Weißt du so, und ich bei mir ist es ja jetzt, bin so eine Art Mentorin geworden. Also ich habe ein paar junge Frauen um mich rum, die mich dann immer anrufen, wenn sie gerade mit ihrer Mutter ein Problem haben.
Schatz, möchtest du meine Mentorin werden?
Ja, deine Mentorin, ja, aber nicht deine Mutter mehr.
Oh, also, ich habe da so ein ganz komisches Bild im Kopf, wie wir in Patagonien, so am Arsch der Welt, auf so einem einsamen Parkplatz, am besten noch von so einer Industrieruine stehen. Also es ist so,
eher so Eis und tolle Berge.
Ja, eben ganz genau, wo es eben nicht so werbefotomäßig ist, sondern es regnet. Wir haben, das Mietauto war natürlich ein günstiges, deswegen hat das einen Platten. Und wir keifen uns so an, es war deine scheiß Idee und jetzt wäre ich viel lieber in meinem Bett. Und weißt du, also.
Aber wieso, das Mietauto hat doch möglicherweise auch ein Bett und dann können wir uns ja da einfach ins Bett legen.
Ja, okay. Ich merke schon.
Nein, aber du weißt doch, das ist auch normal. Man muss sich auch mal ein bisschen anpöbeln. Also ich braucht er ja Nachhilfe.
Ja,
insofern wäre das ja, vielleicht wäre das ja auch eine ganz gute.
Gut, da würde ich dann dein Pöbelmentor werden. Und ihr seid die nächsten, Januar, Februar, die nächsten Wochen dabei. Und ob wir pöbeln oder nicht, werden wir euch. Wir haben technisch aufgerüstet, also wir können auch von unterwegs senden. Wir werden das jeden Freitag in einer Serie, die heißt Kettensägen-Tango. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Die Kettensäge ist das, eines der Wahlkampfsymbole, Wahrzeichen von Herrn Milei, Javier Milei geworden, der jetzt Staatspräsident in Argentinien ist und als Anarchokapitalist gilt, was immer das bedeutet. Ist, ja, wir werden alle diese Themen, die wir gerade so angerissen haben, die werden wir behandeln und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid bei dieser kleinen Miniserie.
Genau, und vielleicht seid ihr ja auch gerade in so einer Situation, dass jetzt so das letzte Kind das Haus verlässt oder das einzige Kind. Vielleicht gibt es ja auch da noch ein Thema, das ihr spannend findet in diesem Zusammenhang. Das dürft ihr uns natürlich auch gerne schicken.
Und was euch geholfen hat vielleicht auch.
Genau, also über unseren Instagram-Account kann man uns immer erreichen.
Mutmach-Podcast auf Instagram, genau. Und wir freuen uns über jede Anregung. Und ja, hast du deinen Koffer schon gepackt?
Nö.
Ich auch nicht. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Also ihr Lieben, ihr seid dabei und wir wissen nicht, was los sein wird, aber wir freuen uns.
Tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.